ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Hallo aus Boulogne-sur-Mer. Herzlich willkommen nach der zweiten Etappe. Wie jeden Tag bei dieser Tour sprechen wir hier über das, was passiert ist. Und es ist wieder eine Menge passiert. Gucken ein bisschen voraus. Und das tun wir heute in sehr illustrer Runde. Florian Nass ist da. Hallo.
Hallo.
Fabian Wegmann.
Hallo, Mon.
Holger Gerska, unser Radioreporter.
Hallo, von mir auch.
Michael Ostermann von Sportschau.de.
Hallo.
Und ich bin Moritz Kasserlet. Und ich hatte viel Freude an dieser Etappe, die so ein bisschen Schwung holen musste. Aber eigentlich hatte man von Anfang an das Gefühl, irgendwie... Es liegt was in der Luft, Flo. Ging dir das auch so?
Ja, absolut. Wir beide, Fabian und ich, beim Fernsehen haben lange darüber diskutiert, wer macht's denn nun? Wir haben permanent über Mathieu van der Poel, aber auch über Tadej Pogacar gesprochen, dass es am Ende 1 und 2 wird, bestätigt einen irgendwie. Aber klar, es ist auch jetzt keine Fantasterei gewesen. Ja, ich fand's mega spannend. Natürlich, es schiebt sich so nach hinten raus, ne? Wenn auf den letzten 30 Kilometern so viel passiert. Aber da waren so viele Facetten heute in dem Rennen. Auch die deutsche Komponente sollte man echt nachher noch erwähnen. Emu, Buchmann und so weiter.
Ja, ja.
War toll, war ein toller Tag.
Machen wir natürlich. Wir haben ganz liebe Post bekommen an tourfunk@sportschau.de, dass wir doch bitte einmal ganz am Anfang kurz ein bisschen erzählen sollen, wie der Tag so verlaufen ist, weil vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer auch das sehen konnten. Also heute geht es relativ schnell. Es war die längste Etappe dieser Tour, nicht nur bisher, sondern insgesamt. Ging los im Regen, wurde dann glücklicherweise trocken. Auch hinten raus war es wichtig, dass es trocken war. Das Finale war dann sehr, sehr tricky mit drei Bergen. Zweimal dritte Kategorie, einmal erste Kategorie. Und dann eben dieser Schlussanstieg hier in Boulogne-sur-Mer, der auch noch, genau, vier Berge weit voraus war noch einer, genau.
Vierte Kategorie, nicht erste Kategorie.
Entschuldigung.
So,
ein Punkt, zwei Punkte. So.
Genau. Also,
dritte Kategorie, vierte Kategorie. So. Und hinten raus eben noch dieser Schlussanstieg und Mathieu van der Poel hat gewonnen, sich das gelbe Trikot geholt. Ich glaube, Holger, du hast das gestern schon vorher gesagt, oder?
Ja, hatte ich euch. Also ich
genau
hatte
so, ne, dass das Philipsen Trikot einfach
vorher gesagt und
warum haben wir uns das heute eigentlich angeguckt?
Vor
Holger immer alles
war. Sofort wird es voraufgezeigt. Aber ich fand interessant, dass Mathieu van der Poel ja auch darüber spekuliert hat, bei uns am Mikrofon, wie sie das gelbe Trikot von Jasper Philipsen verteidigen. Und ich dachte, worüber redet der Mann? Dass der ein guter Rennfahrer ist und nicht nur ein reiner Sprinter, das ist ja klar. Aber ich konnte mir das nicht vorstellen. Und im Nachgang, im Siegerinterview, hat er dann auch gesagt, ich habe die Etappe falsch eingeschätzt. Ich habe nicht gedacht, dass es so schwer wird. Also hat es dann nochmal relativiert.
Wir sind ja heute Morgen auch die Strecke abgefahren, Michael, und waren im Auto, also du ja auch, Flo, wie jeden Tag, hinten raus und gedacht, so, Alter, das ist schon ein heftiges Finale hier, ne?
Ja, auf jeden Fall. Als wir da die letzten Kilometer abgefahren sind, diese letzten zwei Anstiege, da habe ich schon gedacht, wow, das ist doch sehr, sehr steil hier. Und das zieht sich auch, obwohl es nur so anderthalb, zwei Kilometer waren. Aber das war schon heftig. Ich hatte im Vorfeld irgendwie auf Binyam Girmay gesetzt. Der hatte auch selber gesagt, Sonntag ist was für mich. Und das ist ja auch angesichts dieser ansteigenden Zielgerade hier in Boulogne-sur-Mer durchaus auch erstmal eine realistische Einschätzung, wenn man es sich nur auf dem Kartenprofil anguckt sozusagen. Aber er hatte dann auch noch Defekt, aber ich glaube, er hätte auch, wenn er durchgekommen wäre
er. Er hat sich das Knie angeschlagen.
Ah, das auch noch.
Okay, das habe ich nicht gesehen. Er hat sich das Knie angeschlagen und hatte dann Schmerzen. Das hatten wir vorhin noch im Interview gehört. Deswegen konnte er da wohl nicht richtig durchziehen.
Ja, aber ich glaube, also am Ende hätte das wahrscheinlich auch nicht gereicht für ihn, die anderen. Also da, wir haben gesehen, wer da vorne war. Ich glaube, da hätte auch ein Sprinter von der Klasse Girmay. Ich
nur Weltmeister vorne. Irgendwie.
Genau. Hätte da, glaube ich, keine Chance gehabt auf den Etappensieg. Also insofern, ja, heftiges Finale, spannendes Finale und ja, wir werden das im Einzelnen noch durchgehen. Tolle Momente auch von verschiedenen Akteuren und Aspekte.
Kurz nochmal der Schritt zurück zum Zwischensprint. Hat einer von euch eine Ahnung, was da los war? Also Milan und Girmay haben sich mächtig angezofft
auf dem Rad. Ja, nee, muss vorher passiert sein. Ja. Also es ging dann nicht mehr um
Kokar war auch noch mit.
Ja, war auch noch mit dabei. Aber es muss vorher dieser Kurve gewesen sein. Es wurde auch in der Zeitlupe nicht mehr nachgeliefert, was da der Auslöser war. Aber ging es richtig zur Sache. Ja. Also da braucht man keinen Dolmetscher. Da reichte irgendwie Lippenlesen oder
ein kleiner Telekolleg italienische Gesten.
Ja.
Heute mit Jonathan Milan.
Mamma mia. Ja, und dann hat es Florian Lipowitz versucht im Finale. War bestimmt anderthalb Kilometer vor dem Feld. Immer so mit relativ kurzem Abstand. hat dann nicht gereicht, aber er war, glaube ich, trotzdem ganz happy. Michael Antwerpes, kennt ihr alle, hat im Ziel mit ihm gesprochen und dann kam prominenter Besuch dazu.
So ist das. Florian, herzlichen Glückwunsch. Tolle Attacke kurz vor dem Ende. War das jetzt eine taktische Geschichte oder wollten Sie es wirklich wissen?
Oh ja, ich wollte es probieren. Ich habe mich, ehrlich gesagt, ja, mit dem Start von der Tour nicht ganz so gut gefühlt. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Tage, um reinzukommen, aber ja, ich bin trotzdem happy, mit der Gruppe anzukommen und ja, ich habe meinen Schuss am Ende probiert, leider ist es nicht aufgegangen und ja, ich hatte so viel Laktat am Ende in den Beinen und war froh, da im Ziel zu sein.
Ja, kein Problem, ich finde das eine schöne, mutige Geschichte, es zeugt ja auch von einem gewissen Selbstvertrauen. Wie kritisch war denn gestern die Nachbereitung der ersten Etappe?
Ich meine, die erste Woche ist eigentlich unser Ziel, einfach sicher durchzukommen. Ich denke, nach den 3 Wochen wird es sich nicht um die 30 Sekunden kümmern.
Da kommt der Captain, da kommt Primoz Roglic, der bedankt sich noch. Primoz was a tough racer, he did a good job, didn't he? Er macht einen guten Job.
Er ist sehr stark, very strong, so chapeau. The whole team was really strong today, so be positive. Yesterday we lose something, today we were there, so...
Thank you. Er sagt, danke Florian. Also, Primoz sagt, er hat einen tollen Job gemacht. Der Florian Lipowitz, gestern war schwer für uns. Heute war es deutlich besser. Und ich denke mal, die Zuversicht im Team Red Bull Bora Hansgrohe, die ist wieder gestiegen.
Ja, allerdings, wir hören gleich auch Rolf Aldag. Wir haben dann am Bus nochmal mit Florian Lipowitz gesprochen und nochmal nachgefragt. Er hat ja angedeutet, ging es jetzt gerade nicht so gut nach der Dauphiné. Was er damit genau meinte, hat es noch ein bisschen ausgeführt.
Ja, nach der Dauphiné habe ich ein bisschen Pause gebraucht. Das Training lief nie ja, so 100%. Ich habe dann die letzten 3 Tage vor der Tour komplett nochmal rausgenommen und ich denke, ich brauche jetzt einfach 2-3 Tage, um wieder reinzukommen, hoffentlich. Und dann, ja, bis zu den Bergen soll es dann ganz gut sein wieder.
Tja, ich sag mal so, den Eindruck, dass es ihm heute nicht ganz so gut ging, hatte man jetzt nicht zwingend im Finale.
Vor allem, es ist ja nicht nur die Attacke, ja, die uns natürlich fasziniert hat. Ja, klar.
Hat die Lücke zugefahren davor. Ne?
Ja, und vor allem, dann gibt er diese Führung ab, aber er bleibt ja der Gruppe dran. Ja, er kommt ja zeitgleich mit rein. Das fand ich die große Leistung. Nicht nur die Attacke, die war super. Es macht ja auch Spaß, sowas zu kommentieren, ist doch klar. Ja, geht hoch und 1000 Meter noch und Deutscher fährt vorne, finden wir doch super. Aber er bleibt dann am Ende auch dran. Und das fand ich echt mega. Fand ich richtig gut.
Ja.
Ja, er hat's probiert, das war die richtige Entscheidung, da mal zu gehen, einfach mal zu gucken, weil es hatten nicht mehr viele Teams, auch Helfer dabei oder nicht mehr viele Kapitäne. Narváez war halt noch dabei für UAE und Joao Almeida und die haben das Loch dann auch zugefahren. Mhm. Und es hätte durchaus klappen können, wenn 2 Helfer da gefehlt hätten von Pogacar, hätten die sich so ein bisschen angeguckt. Pogacar wäre mit Sicherheit nicht sofort hinterher gefahren. Van der Poel hatte keine Helfer mehr, der ist super gefahren heute, taktisch wirklich astrein. Der ist nie drüber gegangen, hat gewartet, hat dann aber auch das Glück gehabt, eben, dass das Loch wieder dann zuging und hat dann ja auch, der hat den Sprint dann so verzögert, hat immer mal wieder angetreten. Vauclin kam nochmal an, dann hat er angetreten, hat wieder rausgenommen, weil er genau wusste, wenn ich jetzt weiter durchziehe, dann wird's zu lang. Hat dann bis zu dieser Kurve gewartet und ist dann bei 180, 170 erst aus dem Sattel gegangen und hat seinen eigenen Sprint dann gefahren. Sehr gut.
Also ich finde vor allen Dingen, das zeugt von Selbstbewusstsein. Ne? Das ist die größte Bühne, die der Radsport zu bieten hat. Er steht zum ersten Mal drauf, um im Bild zu bleiben und macht dann hier auf so einer Etappe im Finale so eine Attacke. Das zeigt einfach, dass er da wirklich mit großem Selbstvertrauen, mit großem Ehrgeiz auch reingeht in diese Tour und sich davon nicht erschrecken lässt von dem, was hier im Umfeld ist. Also fantastisch. Ja. Wirklich eine richtig gute Leistung.
Michael, du warst ja gestern auch am Bus bei Red Bull Bora Hansgrohe, hast dafür heute für sportschau.de auch einen Text drüber geschrieben und auch die Stimmung wahrgenommen, auch wenn sie es so ein bisschen als okay verkauft haben und vielleicht sogar fast als Erfolg, weil sie eben sagten, wir sind nicht gestürzt gestern, das war uns erstmal wichtiger. Trotzdem war es ein bisschen angespannt und ich glaube, sie waren nicht zufrieden. Heute war es sehr viel positiver da oben am Bus. Übrigens heute die weitesten Wege, die wir bei der Flachetappen, glaube ich, jemals hatten. Es waren bestimmt Kilometer, 1,5 Kilometer
hoch. Und flach war es auch nicht.
Nee, es ging mir auf. Rolf Aldag hat mit uns gesprochen. Ja, Aldag, gestern war vielleicht nicht der allererfolgreichste Tag für Ihre Mannschaft. Wie zufrieden sind Sie heute mit der Performance?
Ja, gestern würde ich auch nicht sagen, war eine Katastrophe. Wir haben es eine Schadensbegrenzung gemacht. Heute war natürlich noch mal besser. Man wünscht natürlich immer so ein Fairytale, so ein Märchen-Auskamm, dass Florian, dass sich alle angucken, wenn er durchkommt und gewinnt und die Arme in die Luft schmeißt. Das hat er nicht sollen sein, aber war eine super starke Leistung, was ich bemerkenswert fand. Vor allem, dass er dann nach der Etappe noch in der Lage war, auch in der Gruppe zu bleiben.
Ja, und Primoz Roglic auch, also ein guter Tag für Sie heute.
Genau, nichts passiert, ist in dem Fall immer ein guter Tag.
Und Florian Lippowitz sagt, er fühlt sich eigentlich gar nicht so richtig gut gerade und trotzdem hat er es versucht heute. Was haben Sie für einen Eindruck von ihm?
Ja, er spricht auf jeden Fall für ihn und es hilft natürlich einfach noch ganz, ganz lang. Ich glaube, es ist im Moment besser, sich so ein bisschen durchwachsen zu fühlen als super, super gut und dafür in der dritten Woche schlecht. Aber wir müssen es halt warten. Das ist die erste Tour für ihn und ich glaube, wir müssen ihm einfach dafür den Kredit auch geben, zu sagen, was auch immer passieren wird, wird passieren.
Was haben Sie heute Morgen nach den Eindrücken von gestern gedacht, als Sie aus dem Fenster geguckt haben, gesehen haben, Mist, es regnet?
Vor allen Dingen hatte ich gehofft, dass es im Finale nicht regnet und das hat es dann nicht, weil es natürlich doch schon sehr, sehr technisch war, das Streckendesign. Und das wünscht man sich einfach nicht, weil dann ist davon auszugehen, dass einfach noch mehr Stürze passiert werden und das bekommen wir nicht zu Beginn der Tour.
Ja, hinten raus war der Turm ein bisschen schlecht, lag vielleicht am Hubschrauber, der rübergeflogen ist, dass die Verbindung ein bisschen abgerissen ist. Also durchatmen. Das Wochenende, das erste, doch nicht so schlecht für Red Bull, Fabian.
Nee, also sie haben ja zu den direkten Konkurrenten erstmal keine Zeit verloren. Natürlich vorne Pogacar und Vingegaard, aber ob sie die jetzt schlagen können, das bezweifle ich auch so ein bisschen. Die sagen das immer wieder so gebitsmühlenartig, Hauptsache wir stürzen nicht, aber da ist halt so viel dran. Mhm. Das sagt sich so hört sich so doof an, aber es ist einfach Fakt. Roglic ist schon so oft in der ersten Woche gestürzt und konnte dann nicht performen und sie wollen wirklich ihn da durchbringen und dann gucken, was er in den Bergen kann, wenn er da wirklich in Topform einfach ankommt.
Also sie sind über weite Strecken wirklich zusammengefahren. Sie haben auch die großen Richtungwechsel, da waren sie vorn, 86 vom Ziel und dann nochmal, als sie an der Küste waren, reichlich 50 vom Ziel. Das haben sie antizipiert, dass nichts passiert diesmal. Das als Pluspunkt, da waren auch viele Fahrer aus der Mannschaft, Tim van Dijk hat man oft gesehen da vorn. Was dann schwierig war, war der erste, der wirklich steile Anstieg bei 15%. Als dann 6 Fahrer vorn weg waren, da waren sie nicht dabei. Hatten dann Glück, dass der irgendwann zu Ende war und dass es auch machbar war, in der Abfahrt wieder ranzufahren. Was super ist, wie sich Lipowitz, das habt ihr alle gesagt, wie der sich aus der Affäre gezogen hat. Und was ich auch bedenklich finde, ist, Primoz Roglic wäre vor 2-3 Jahren locker mit um den Etappensieg gefahren. Und das ist jetzt kein Thema. Ich fahre da hinten mit, um hier bergauf am Ende nicht zu stürzen. Den Punch hat er halt nicht mehr. Und das könnte noch zum Nachteil werden.
Ja, aber also bei Lipowitz, der hat den Punch ja auch nicht, ne? Das haben wir gesehen, er hat es ja selber gerade gesagt, er muss noch in die Tour reinkommen. Das war aber auch bei der Dauphiné auch schon so. Wenn die Großen attackieren, dann hängt er immer so ein bisschen hinten dran, dann denkt man, der ist abgehängt und der ist wie so ein Diesel. Dann zieht er immer langsam auf, fährt hin und teilweise fährt er auch vorbei. Das hat er dann heute auch gemacht, ist sogar drüber gegangen. Und da bin ich mal gespannt, was in den nächsten 2-3 Wochen oder dann am Ende noch dabei rauskommt. Also wenn er sich da so ein bisschen reinfühlt. Ich habe ein paar Mal gesehen, ist er auch sehr weit hinten gefahren. Da haben wir ihn nochmal gesehen, wo ich gedacht habe, wenn alle guten Teams vorne sind, alle Kapitäne waren vorne, er als einziger ganz hinten, da spielt er schon mit dem Feuer auch.
Ja, das ist ja dann häufig der Fall, hat man den Eindruck. Also ich habe im letzten Jahr, als es diesen schweren Sturz gab, für den er gar keine Schuld hatte, weil ihm da jemand vors Rad gefallen ist, aber er war da auch ein paar Positionen zu weit hinten und das scheint sich irgendwie durchzuziehen. Also es ist ein Grundproblem. Aber wo wir über Punchy sprechen, Jonas Vingegaard hätte früher auf so einer Etappe nicht Platz 3 geholt. Also der hat richtig gearbeitet an diesem Punch. Und die waren auch total glücklich da am Wismar-Bus. Also Jorgensen hat noch gescherzt, sein Teamkollege, und hat zu ihm gesagt, du wirst noch ein Sprinter. Und dann hat er sich so auf die Beine gehauen und sagt, er arbeitet dran. Also die sind richtig, richtig zufrieden mit den ersten beiden Tagen da bei Wismar. Und Jonas Vingegaard, wo man ja gedacht hat, der verliert hier schon die ein oder andere Sekunde, scheint total im Bilde zu sein. Er hat diesen Punch und er hat ein super Team um sich rum. Ich finde, also Wismar hat gestern richtig... Und das hat er auch mit initiiert, diese Windkante. Die wussten, das kommt jetzt hinter den Häusern. Und er hat und die haben auch heute gut für ihn gearbeitet. Und er war wieder aktiv. Er hat in der Abfahrt attackiert. Also der zeigt hier richtig, ihr dürft mich hier auf diesen Klassiker-Etappen nicht ihr fahrt mich hier nicht aus dem Schuh. Und das macht natürlich auch was fürs Selbstbewusstsein und fürs Team.
Ja, wird natürlich spannend sein, wie das flache Zeitfahren mit ihm dann ausgeht. Das ist so die nächste Marke, die wir so ein bisschen beobachten können, ne? Im Vergleich dann zu Pogacar. Aber mich hat das auch tief beeindruckt. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Das war so ungefähr 5-Kilometer-Marke heute, ne? In der Kuppe und dann runter in die Stadt. Und da zieht er das Ding da von vorne an. Fand ich auch wie so ein Element der heutigen Etappe, nämlich ja, unterhaltsam war, auch für das Zuschauen
einfach. Voll, ja, voll gut. Und wer übrigens auch gut war Emanuel Buchmann.
Ja.
Also, er sagt selber eigentlich, das ist ja gar nicht unbedingt so sein Terrain, so diese kurzen,
noch so ein Diesel, ja.
Aber
noch
er hat es irgendwie gut gemacht, ne?
Ja, also ohne Probleme. Also er war natürlich an dem ganz steilen, auch dann in der zweiten Gruppe, kam aber dann hin, unauffällig. Und der muss ja wirklich nur mitfahren und hat natürlich gestern den Anschluss verloren, deswegen der Rückstand ist da. Aber er ist 14. in der Gesamtwertung, ja, erstmal alles gut. Und er hat gezeigt, auch vor allem seiner Mannschaft gezeigt, dass man auf ihn setzen kann. Für ihn war ja am Anfang, bevor es losging, noch die Frage Gesamtwertung oder zurückfallen lassen und eine einzelne Etappe rauspicken. Ich glaube, er sollte, solange es geht, versuchen, Richtung Gesamtwertung zu fahren. Und in seiner Mannschaft gab es hier eine richtig aufregende Nacht. Die haben ihm ja die Fahrräder geklaut. 11 an der Zahl und 5 sind dann wieder in irgendwelchen Hecken rund ums Hotel gefunden worden. Oder 6 und 5 hatten sie noch. Das macht auch keinen Spaß, ne? Es ist ja alles auf dich selber eingestellt. Vor allem, man weiß das besser, was passiert, wenn ein Rad weg ist.
Ja, was machen die denn dann?
Das ist mir auch schon mal passiert, ja. Da ja, bin ich nicht gestartet. Waren aber alle Räder weg, alle 30. Ja. War ich 4. in der Gesamtwertung. War ein bisschen doof, ja.
War nicht bei der Tour.
Nicht bei der Tour, nein.
Das hätte ich mitgekriegt, glaube ich.
Nein, ist natürlich total doof, nur wir haben es ja im Interview gehört, Emu hat da...
Ja, das habe ich mitbekommen.
So keine Ahnung, weiß nicht. Ich hatte mein Rad und alles ist gut. Ja. Also, der war ganz relaxed und das ist ja genau die richtige Einstellung, die er auch hat. Also ich finde es großartig. Ich habe anfangs der Tour schon gesagt, ich traue dem Top-10-Platzierung zu und wenn der jetzt so weiterfährt, ist er auf dem besten Weg.
Ja. Ich finde, er macht auch so als Typ einen guten Eindruck. Also wir haben ja oft schon Gespräche mit ihm geführt. Das ist nicht seine Lieblingsbeschäftigung, Interviews zu geben, aber ich finde, er hat da wirklich einen großen Fortschritt gemacht und er wirkt auch total locker. Also als wäre er wirklich, wirklich froh, diesen Step gegangen zu sein, weg von Red Bull, jetzt zu Cofidis, wo er der Kapitän ist. Das tut ihm, glaube ich, richtig gut.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, das werden wir noch in den nächsten 2 Wochen nochmal sehen.
Ja. Und was wir auch sehen werden morgen, ist Tadej Pogacar im Bergtrikot. Das kennen wir fast gar nicht.
Yeah, I won it 2 times already in my career in overall, but I wore it I think only one day so far in my career in 6 Tour de France. So tomorrow is gonna be second day ever in Polka, I think, if I count it right. And I'm looking forward for it because it's people like it, people like the Polka. And it's a special feeling riding this jersey.
Ja, Van der Poel morgen also in Gelb. Tadej Pogacar im gepunkteten Trikot, ja auch dein Lieblingstrikot, Fabian, nehme ich an.
Ja, ich habe es auch zweimal gerne getragen.
Ja, siehst du, häufiger als Pogacar.
Ja, bisher. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat sich verzählt.
Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Naja, er hat es ja nie getragen, weil er mal Gelb hatte.
Hat immer Steifer drin jemand anders getragen. Ja. Auf Champs-Élysées, der hat das nochmal oben auf dem Podium tragen dürfen.
Was dürfen wir denn sonst erwarten morgen noch, Holger?
Wieder Regen, wieder Wind, aber ich glaube, dass das nicht so tricky wird, weil es eben auch die topografischen Schwierigkeiten dann nicht gibt. Am Ende, es gibt wieder den Mont Cassel, den wir schon erlebt haben am ersten Tag.
Aber von anderer Richtung.
Aber von der anderen Seite. Gefahren, aber es ist auch dann auch 30 Kilometer bis zum Ziel. Ich gehe mal davon aus, dass die Sprintermannschaften jetzt mal das alles zusammenhalten können und dass es morgen einen richtigen guten Massensprint gibt. Das Gelände soll geeignet sein. In Dünkirchen gucken wir uns dann natürlich an am Mittag, wenn wir ankommen. Es ist nur die Frage, wer gewinnt von den Vieren, die beim Sprint heute unterwegs fast auf gleicher Höhe waren. Ich war sehr auch erstaunt bei dem Zielfoto. Ich hätte da auch eine andere Reihenfolge, als die Jury das ermittelt hat.
Also den vierten Platz habe ich erraten. Ja.
Ja, den vierten Platz, ja. Aber das war Philipsen. Die anderen drei waren eigentlich gleich.
Ja, das wäre natürlich was, zumal es ja offensichtlich kein enges, freundschaftliches Verhältnis zwischen den Vieren gibt, wie wir heute gesehen haben. Wenn ich jetzt tippen müsste für morgen, würde ich sagen, allein auf Basis des Selbstvertrauens, der Selbstverständlichkeit Jasper Philipsen, auch wenn er heute nur Vierter war von denen. Aber da hat jetzt, Milan hatte beim ersten Sprint unterwegs auf der ersten Etappe viel Vorsprung. Aber ich bin nicht sicher, ob das mit dem Sprintzug alles so funktioniert. Simone Consonni ist super, aber die müssen auch vorher schon ein bisschen was unternehmen, um ihn zu positionieren. Und das wird bei Alpecin super laufen. Mit Groves, mit Mathieu van der Poel in Gelb. Und deswegen tippe ich für morgen auf
Jasper Philipsen. Anfahrer in Gelb.
Wie cool. Schönes Bild. Ne? Flo, ab morgen live drauf wieder. Ab wann? Wann geht's los im ersten?
14.10 Uhr unter der Woche ist ja immer 14.10 Uhr. Der Anpfiff quasi. 14.10 Uhr über, am Wochenende, aber 14.10 Uhr geht's los.
Ja. Und was machst du für einen Text heute, Michael, für morgen?
Ja, ich werde mich jetzt mal ein bisschen mit Herrn Winkelgau beschäftigen, auch was ich gesagt habe, diese Punchy-Arbeit. Grisha Niermann hat auch dazu noch ein paar Worte gesagt. Und ja, ein bisschen auf die Favoriten gucken, wie die sich hier heute präsentiert haben. Das wird die Arbeit für heute Abend sein.
Ja, lest ihr dann alles auf sportschau.de, da könnt ihr auch ganz viel sehen. Interviews, Highlight-Clips und auch diesen Tourfunk-Podcast natürlich in der ARD-Audiothek. Und Holger möchte noch was sagen.
Dass heute der Giro d'Italia der Frauen begonnen hat.
Genau, ja. Richtig.
Die wollen wir nicht vergessen. Antonia Niedermayer hat das weiße Trikot der besten Nachwuchsfahrerin. Glücklich wird sie nicht so richtig sein. Sie ist ja überragende deutsche Zeitfahrmeisterin geworden mit einer Minute Vorsprung. Und die hinter ihr waren, Franziska Brause, Diane Lippert, lagen diesmal nur ein paar Sekunden hinter ihr. Deswegen war es insgesamt in Andorra nur Platz 14 als WM-Vierte. Ich glaube, da ist, keine Ahnung, ob vielleicht ist irgendwas schiefgelaufen unterwegs. Aber immerhin, sie ist dabei und Gelb trägt die Favoritin Marlene Reusser aus der Schweiz.
Ja, 48 Sekunden Rückstand hatte Niedermayer auf Reusser, die wiederum 12 Sekunden vor Lotte Kopecky, 16 vor Longo Borghini, aber das war ja erst der Anfang von diesem Giro, der zum letzten Mal, haben wir gehört und gelernt, zeitgleich zur Tour der Männer stattfindet. Ne?
Ja, und das ist, glaube ich, auch gut für den Frauenradsport, dass der Giro war, bevor die ASO jetzt die Tour de France Femmes nochmal ins Leben gerufen hat, die wichtigste Rundfahrt für die Frauen und dass die jetzt wieder so ein Alleinstellungsmerkmal hat und nicht mehr gegen die Tour de France der Männer ankämpfen muss und um Aufmerksamkeit buhlen muss, ist sicherlich ein großer Schritt, ein richtiger Schritt, den die UCI da gegangen ist bei der Neusortierung des Kalenders für den Frauenradsport.
Ja. Diesem Jahr noch parallel, darüber sprechen wir dann aber auch, wenn es sich anbietet. Und wir sprechen morgen über die dritte Etappe, dann melden wir uns aus Dünkirchen. Ich danke euch sehr für diese Runde heute. Liebe Grüße nach Deutschland, habt einen schönen Feierabend und schaltet morgen wieder ein im Ersten. Tschüss.
Bis morgen. Ciao. Ciao.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Grand Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.